Hallo, herzlich willkommen zur ersten Episode meines neuen Podcasts. Ich bin Astrid Becker und ich beschäftige mich seit schon langer Zeit, ich denke mal, das sind schon bestimmt fast 10 Jahre, mit Spiritualität. Also da beschäftige ich mich nicht nur mit, sondern die versuche ich auch in meinen Alltag und in mein Leben zu integrieren. Und habe aber da bin dabei auf ein Wort gestoßen oder ein Wort lässt mich nicht mehr los seit Jahren, und das ist das Wort Ahnenschmerz. Und da soll es in der heutigen Episode drum gehen. Das Wort Ahnenschmerz repräsentiert für mich oder ist für mich eine viel einfachere Umschreibung des Themas, mit dem ich mich schon lange beschäftige. In der Literatur heißt das transgenerationale Weitergabe von Traumata. Nicht gerade ein Wort, das man einfach mal so in den Raum werfen kann. Und dementsprechend bin ich sehr froh darüber, dass das Wort Ahnenschmerz zu mir gekommen ist. Ja, ich finde, dass das sehr gut beschreibt für das, worum es mir geht. Der Schmerz unserer Ahnen, der steckt in uns. Er ist Bestandteil unseres Systems, unseres Körpers, unseres Geistes und unserer Seele. Und sich das bewusst zu machen, ist ein Privileg unserer Zeit. Denn wir haben die Zeit dafür. Wir können uns um unsere Seele kümmern, um unsere inneren Anteile, um unsere inneren Kinder, um unseren Ahnenschmerz, was die Generationen vor uns nicht konnten, weil die einfach fast alle, fast immer um ihr Überleben gekämpft haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das physische Überleben des Körpers stand im Vordergrund. Und wir leben in einer Zeit, in der das nicht der Fall ist. Von der Corona-Krise jetzt mal abgesehen. Da würde ich jetzt heute erstmal nicht drauf eingehen. Aber an sich geht es uns allen in Deutschland besonders, ne? Ich denke mal, die meisten, die jetzt zuhören, werden in Deutschland sein. Uns geht es gut. Unseren Körpern geht es gut. Wir werden gut versorgt. Wir brauchen, es sei denn, wir sind jetzt von extremen Schicksalsschlägen gebeutelt, uns wenig Sorgen machen. Und trotzdem geht es uns oft nicht gut. Und wir suchen dafür erstmal Gründe im Außen. Mein Job ist doof. Meine Beziehung ist schlecht. Meine Freunde behandeln mich nicht so, wie sie sollten, was auch immer. Also es gibt tausend Gründe, die man im Außen suchen kann. Und oft liegen die Antworten auf unserer seelischen, also auch gerade die Antworten für körperliche Probleme auf unserer seelischen Ebene. Und ich bin irgendwann auf den Begriff Kriegsenkel auch gestoßen. Und der Ahnenschmerz ist sozusagen in den Kriegsenkeln noch größer als in anderen. Kriegsenkel sind die Kinder von den Kriegskindern. Also meine Eltern sind typische Kriegskinder. Meine Mutter ist 1942 in Berlin geboren, mitten im Bombenhagel sozusagen, und mein Vater 1940 in der jetzigen Ukraine. Beide sind Flüchtlingskinder, das heißt, mein Vater ist geflohen 1944, 45 mit seiner Mutter. Und meine Mutter ist erst sehr viel später in den 60er Jahren aus Ostberlin mit ihren Eltern geflohen. Und dementsprechend sind die beiden in einer Zeit aufgewachsen, also klein, das waren sie da natürlich noch, klar. Also es sind jetzt die Kriegskinder, die da noch mit am kleinsten waren im Krieg. Ich kann euch aber aus der Erfahrung heraus sagen, dass kleine Kinder extrem viel mitbekommen schon. Also meine Tochter ist jetzt erst 9. Und ich habe noch sehr gut vor Augen, wie sie mit 2, 3, 4, 5 war und wie viel sie einfach, ja, natürlich mitbekommen hat, gespürt, erlebt hat. Und wenn die ersten 4, 5 Jahre eines Kindes nur Hunger, Elend, Drama, Angst, Hunger, habe ich schon gesagt, glaube ich, ne? Also nur diese Dinge sozusagen im Vordergrund stehen und einfach keine Sicherheit da ist, weil die Erwachsenen ja auch unsicher sind, ne? Also nicht geborgen, nicht in Sicherheit, dann kann man sich vorstellen, was das mit diesen Kindern macht. So, das heißt, diese Kriegskinder sind schwerst traumatisiert, aber niemand hat das bisher wahrgenommen. Also niemand hat diese Generation als therapiebedürftig gesehen bis vor einigen Jahren. Und dann haben sich Menschen doch in Therapie begeben, aus welchen Gründen auch immer, weil sie zum Beispiel auch das erste Mal in ihrem Leben wirklich Zeit dafür hatten, indem sie nämlich in die Rente gegangen sind. Und dann dort eben diese Kriegstraumata thematisiert haben oder die dann eben hochkamen. Und dadurch ist eben diese Kriegskinder, wurden diese Kriegskinder in, ja, wurde das deren Problem sozusagen das erste Mal gesehen und eben auch in der Literatur bearbeitet. Da gibt es halt ein Buch, ist da, glaube ich, ziemlich hervorzuheben, das ist von Sabine Bode. Aber es gibt auch noch andere Literatur, wenn du dich damit beschäftigen möchtest. Ich bin ja sozusagen überhaupt nicht betroffen gewesen vom Krieg. Ich bin 1974 geboren worden. Ich bin ein Nachzüglerkind. Meine beiden Geschwister sind deutlich älter, 6 und 7 Jahre. Und dementsprechend wären die eigentlich eher die typischen Beispiele für Kriegsenkel. Man sagt, Kriegsenkel sind so die Generationen ja, von den 60er Jahren bis hin die 70er. Also meistens setzt man so die Grenze bei 75, 76. Es kann natürlich auch immer sein, wenn deine Eltern eben extrem alt sind und du eben ein sehr starker Nachzügler warst, dass du dann erst Anfang der 80er geboren bist und deine Eltern jetzt aber eben auch um die 80 sind und dementsprechend eben auch noch Kriegskinder waren. Ja, also Kriegsenkel sind wie gesagt die Kinder der Kriegskinder, die natürlich nicht vom Krieg traumatisiert sein können, die aber trotzdem sehr davon betroffen sein können, von diesen Traumatisierungen. Und die diesen Ahnenschmerz, diese Traumatisierung in sich tragen. Und das zu kapieren, ist erstmal ein, ja, eine Erkenntnis, die mir schon wahnsinnig viel geholfen hat. Und Bode erklärt dies in einem Buch über die Kriegsenkel dann sehr gut. Es war für die meisten ein völlig neuer Gedanke, sich vorzustellen, ihr verunsichertes Lebensgefühl könne von den Eltern stammen, die sich nicht von ihren Kriegserlebnissen erholt hatten. Kinder sind äußerst feinfühlig, schreibt Bode weiter. Sie spüren selbst jenes Grauen, das ihre Eltern tief in sich vergraben und deshalb nicht mehr in ihrem Bewusstsein haben. Ja. Das ist, denke ich, selbsterklärend. Das ist auch etwas, was wir in unserer Gesellschaft ja oft nicht auf dem Schirm haben, dass die Kinder ja ihre Eltern auf noch vielfältigere Weise wahrnehmen als nur über das, was sie sagen. Es gibt in der Pädagogik auch so Erkenntnisse, dass Kinder im Endeffekt mehr durch Nachmachen lernen als durch die Ansagen der Eltern. So, das heißt, wenn Eltern traumatisiert sind, verhalten sie sich natürlich anders als Eltern, die dies nicht sind. Und dementsprechend versuchen die Kinder, sich dem anzupassen oder die Eltern glücklich zu machen. Ja, sie spüren eben einfach, da ist irgendwas, was Mama mir nicht sagt. Und leider, so ging es mir zumindest, bezieht man es dann oft auf sein Verhalten und auf sein Sein. Ich bin nicht gut genug, ich bin falsch, ich mache alles falsch, meine Eltern können mich ja gar nicht lieb haben, weil ich so bin, wie ich bin. Ja, und dementsprechend schwierig. ist dann die Kindheit, was allerdings oft komplett verdrängt wird. Also ich zum Beispiel habe bis vor 12 Jahren, 10, 11, 12 Jahren, wirklich war ich felsenfest davon überzeugt, die perfekte Kindheit gehabt zu haben. Und nach außen hin ist das auch so gewesen. Also wir haben wundervolle Reisen unternommen. Meine Eltern sind Camping begeistert und haben mit uns Touren durch ganz Europa gemacht, mit dem VW Käfer zunächst und dann etwas größeren Kombis und einem Anhänger oder einem Boot hinten dran. Und also es war eine Freiheit und eine Wildheit auch, die ich dadurch natürlich hatte. Ne, wer schon mal auf so einem Campingplatz war, weiß, dass man da wirklich rumstromern kann, dass es da immer ja auch viel Natur außen herum gibt. Diese Plätze sind ja oft an wunderschönen Orten. Ja, also das war sozusagen das Konstrukt glückliche Kindheit. Und dass aber viele Dinge mir gefehlt haben könnten und dass ich vielleicht deswegen auch nicht wirklich glücklich war, das war mir nicht klar. Das ist erst herausgekommen, als ich aufgrund einer schweren Depression dann in Therapie gegangen bin. Und ja, da mühseligst herauskristallisieren musste oder durfte, was eigentlich dahinter steckt. Was eigentlich meine Seele braucht, was meine Seele vermisst hat, welche Seelennahrung sie gebraucht hätte. Ja, nochmal ein bisschen mehr zur Erklärung. Also für meinen, ich sag mal, sehr vergeistigten Verstand, also ich bin sehr wissenschaftlich sozialisiert. Es muss immer für alles eine Quelle geben, es muss alles beweisbar sein. Ich habe studiert und habe dementsprechend natürlich auch wissenschaftliches Arbeiten gelernt. Ich habe mein Staatsexamen in Geschichte und Deutsch. Also ich habe auf Lehramt studiert und dementsprechend weiß ich, wie skeptisch man sein kann. Und es gibt aber tatsächlich Beweise für diese Art von Übertragung. Zum einen tatsächlich natürlich über die, was ich eben erklärt habe, über die psychologischen Aspekte, also wie das Verhalten von traumatisierten Menschen eben sich unterscheidet von dem nicht traumatisierter Menschen. Und zum anderen aber tatsächlich auch genetisch. Es gibt in der Epigenetik inzwischen Beweise oder es gibt Hinweise und es wird geforscht, dass die Veränderung unseres Erbgutes durch äußere Umstände gar nicht mehr in Frage gestellt wird. Und das macht auch Sinn, also wenn man sich vorstellt, dass jemand jeden Tag von äußerer Gewalt umgeben ist, also wie meine Großmutter in Berlin in der Bombardierung. Da kann man sich vorstellen, was an, ja, ich sag mal, Adrenalinausschüttung, wenn wir jetzt nur uns das angucken, schon alleine passiert. Und was macht das mit einem Fötus? Also meine Mutter war ja dann im Bauch meiner Großmutter während dieser Zeit, wo sie immer wieder in Todesangst war. Ja, was passiert dann? Also da braucht man ehrlich gesagt auch, selbst wenn man viele andere Dinge nicht glauben kann, nicht lange in sich hineinspüren, um zu sagen, ja, das kann ja gar nicht an einem Kind vorbeigehen im Bauch der Mutter. Und wir wissen ja, ne, dass die auch schon viel hören. Ne, deswegen legt man ja auch Spieluhren auf den Bauch oder spielt den Mozart vor den Babys. Ne? Also da ist ja schon eine Verbindung zur Außenwelt auch da. Also selbst auch da wieder der psychologische Effekt, selbst der wäre ja schon gegeben. Also, dass ich halt die Angst auch höre, wenn die Mutter dann stöhnt und schreit und sich in Sicherheit bringt und so weiter. Das höre ich ja dann schon. Aber ich spüre es eben auch über die chemischen Prozesse, die dann in einem Körper ablaufen. Und das kann tatsächlich auch das Erbgut verändern. Und ja, das sich bewusst zu machen, kann eben auch ein Verständnis in mir öffnen. Ja. Ja, worum soll es sonst noch gehen? Also es ist ja heute einfach nur erstmal so eine Einführungsfolge. Ich denke mal, ich werde in den nächsten Tagen dann die nächste aufnehmen. Heute war einfach der Impuls, fang an, mach. Aber ich habe unheimlich viel Texte geschrieben, die ich dann eben zum Teil auch vorlesen werde, die ich eigentlich in ein Buch fassen wollte, jetzt aber gemerkt habe, diese sehr wissenschaftliche Herangehensweise gehört eher in so einen Podcast, weil man sich das besser anhören kann als lesen kann, weil das halt auch sehr trocken, also rüberkommen kann. Und wenn ich es aber vortrage, kann ich halt dann, ne, einfach intuitiv noch was hinzufügen, nochmal was erklären, das Ganze einfach auch ja ein bisschen in saloppere Sprache fassen. Und das fühlt sich sehr, sehr stimmig an für mich. Und das werde ich so weiterführen. Genau. Bin ein bisschen aufgeregt und freue mich. Und ja, der Neuanfang ist immer eine aufregende Sache, aber es ist jetzt dran. Ja, das ist so das, was sich heute ergeben hat. Ja, wenn du noch mehr Interesse hast an mir und meiner Arbeit, ich habe einen Instagram-Account, da heiße ich Astrid Ocean Love. Da kann man mich finden. Das werde ich hier drunter unter dem Podcast auch verlinken. Und ich habe einen Telegram-Kanal, der tatsächlich Ahnenschmerz heißt. Und da werde ich auch immer wieder kleine Texte und Sprachnachrichten und ja, Dinge posten, die ich wichtig finde. Und was ich mir auch vorstellen könnte in der Zukunft, ist, dass es auch eine Telegram-Gruppe geben wird, in der man sich auch austauschen kann. Da möchte ich irgendwann das auch lernen, wie man diese Gruppen bedient. Das habe ich nämlich noch nicht gelernt. Aber das stelle ich mir jetzt auch nicht so schwer vor. Ja, das sind so die nächsten Schritte und ich freue mich. Ich freue mich auf die Reise in den Ahnenschmerz und ja, freue mich, wenn du weiter zuhören magst und die nächste Folge kommt bestimmt. Ich wünsche euch allen einen sonnigen Sonntag. Hier ist wunderschönes Wetter. Und da werde ich mich gleich auch an den See begeben. Und ich hoffe, du tust auch irgendwas Wunderschönes für dich heute. Ja, alles Liebe, bis bald, eure Astrid.